Jetzt ist er ruhig. Oh, das müssen wir schnell nutzen. Das frisch geschwebelte Kölsch meldet sich zurück, bangt von einem quietschenden Stuhl hier bei uns im Spontan-Studio. Aber natürlich auch Martin mit dabei. Hallo, wie ist es dir?
Ich sitze auf keinem quietschenden Stuhl, sondern auf einer bequemen Couch. Und hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist mal wieder eine wilde Reise durch die Sportwelt geworden. Ging los mit unserem gemeinsamen Karnevalsmontag. Es ist tatsächlich passiert. Ging weiter mit meinem DVV-Pokal Sonntag, den ich nahezu als perfekt beschrieben habe. Und ja, alles andere als perfekt war der Leverkusener Champions League Dienstag.
Aber wenn wir schon bei Perfektion sind, dann müssen wir natürlich auch über Karim Adeyemis Treffer reden. Und das machen wir aber ausführlich im Podcast. Von daher wünschen wir euch viel Spaß mit der Folge.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes-Szenen gehen, aber.
Noch ein!
Großartig! Viertel ist Weltmeister 2-10.
You have a timeout. Deciding not to use a Curry. Wait after. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich habe fertig.
Donnerstag, kurz vor 12. Herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwebelten Kölsch, nachdem die ersten Wutbürger donnerstags um 0 Uhr schon wieder ihren Podcatcher aufgemacht haben, gesehen haben, dass wir wieder nicht hochgeladen haben und sich dann wahrscheinlich schon in etlichen DMs beschweren wollten. Macht mal Gemach. Wir haben noch Champions League abgewartet und sind quasi taufrisch hier mit einem hervorragend aussehenden Bengt Kunkel mal wieder mir gegenüber.
Ey, und ich sag dir auch ehrlich, die Leute hatten ja sowieso noch zu tun. Die mussten heute Morgen zum Frühstück erstmal einen anderen Podcast hören und schalten jetzt pünktlich ein zur 9.1 von Spontan. Hallo Martin, wie ist es dir?
Deklarieren wir uns da quasi instant hin und lassen Lirum Larum einfach mal rechts liegen.
Ja, nehme ich. Ist mir egal.
Gut, wir nehmen den Fight hiermit an. Also wer nicht weiß, wovon wir reden, Scam ist Geschichte. Nach 6 Jahren haben die quasi einmal den Schlussstrich gezogen. Heißt jetzt nicht, dass wir hier irgendwie in die Bresche springen werden. Wir werden weiterhin unseren Sportfummel machen. Und für alle diejenigen, die quasi Alex und Dirk vermissen, hört euch die letzte Episode an. Da wird, glaube ich, ganz gut erklärt, in welche Richtung es in beiden Hinsichten dann geht. Und ihr werdet die beiden auf jeden Fall nicht los. So viel sei mal gesagt.
Ja, ich glaube auch. Also war natürlich eine Nachricht, zu der viele heute panisch aufgewacht sind, weil es ja dann doch schon aus heiterem Himmel kam. Aber ich glaube, wenn man sich die Folge mal ein bisschen anhört, dann versteht man auf jeden Fall, warum sich das so entwickelt hat. Aber mein Gott, ist ja auch in Ordnung und zählt ja zu so einem Erwachsenwerden von einem Podcast dann auch dazu, ne?
Ja, und wo sind wir dann gerade, wenn die jetzt erwachsen geworden sind?
Eingeschult. Wir wurden gerade eingeschult.
Okay. Ja, Grundschule, ja, schwierige Zeit. Da findet man dann eigentlich auch immer so neue Freunde und lässt so seine Kindergartenliebe ziehen. Also mal gucken, wie weit wir bis zum Erwachsenwerden noch brauchen.
Na okay, gut. Also Martin kündigt schon mal an, dass er bald fremdgehen
will. In 5 Jahren werde ich dann natürlich auch meinen 17. Podcast nach meinem großen Podcast-Vorbild Bengt Kunkel einfach aufmachen.
Ja, zu Recht. Also ich habe auch gehört, bei Podcasts zählt das Credo, mehr ist immer besser.
Quantität statt Qualität und so. Das zählt für viele Lebenslagen. Wie geht's dir? Wie hast du Karneval überlebt?
Inzwischen geht's mir wieder ganz gut. Muss sagen, ich hatte Dienstag frei. Das war auch wichtig, weil Montag waren wir ja noch zusammen unterwegs an Karneval. Und dann abends sind wir sogar noch beim Darts gewesen und ihr seid dann noch weitergezogen. Darts war dann schon auch noch anstrengend, den dann noch reinzubringen, sage ich auch ehrlich, weil ich habe das geschafft, was wovon die Kansas City Chiefs nur träumen. Ich bin einen Four-Peat gegangen. Ich habe nicht nur den Three-Peat geschafft, sondern ich bin sogar auf den Four-Peat gegangen. Donnerstag musste ich hier arbeitsbedingt noch aussetzen, aber Freitag hat dann schon wieder Spaß gemacht. Samstag bin ich dann einmal richtig steil gegangen. Sonntag habe ich dann das erste Bier getrunken und hatte instant wieder Bock und bin dann auch wieder los. Und Montag war dann ja eh eingeplant. Deswegen war der Dienstag schon wichtig, sage ich auch ehrlich, dass man da dann halt auch einfach mal sich ein bisschen Zeit nimmt und wieder runterkommt. Wohnung einmal wieder auf Vordermann gebracht und dann, inzwischen leben wir auch wieder und alles ist verdaut, der Nubbel ist verbrannt und uns geht's wieder gut. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, du sprichst es an, deine Wohnung wieder hergerichtet. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ich war am Montag das allererste Mal bei Bengt in seiner neuen Düsseldorfer Wohnung zu Gast.
Ja, aber war ja auch das erste Mal, dass ich dich eingeladen habe.
Ich kann jetzt auch verstehen, warum du davor immer abgefuckt warst, dass ich nicht gekommen bin, weil heilige Scheiße haust du da in einer geilen Bude. Also wirklich, oder? GG an dich. Also es ist crazy, habe ich dir ja schon am Montag gesagt. Das ist wirklich für eine Großstadt und ja auch irgendwie, also es ist einfach ein richtig schönes Fleckchen, was du dir da eingerichtet hast.
Ja, total. Und vor allem ist es ja auch in einer ruhigen Gegend. So, ja. Ich bin das Lärmproblem in der Gegend. Nein, so schlimm ist natürlich nicht. Aber ja, nö, also ich habe mir da meine 60 Quadratmeter ganz hübsch eingerichtet und finde es auch ganz geil aufgeteilt, weil keine Ahnung, wie viele waren wir dann jetzt am Montag? 6, 7, 8 oder irgendwie so?
Aber es war nicht zu voll. Trotzdem, also es hat gut gepasst.
Null. So, selbst beim Frühstück konnten wir da alle noch irgendwie am Tisch halbwegs sitzen und danach rüber umziehen ins Wohnzimmer. Ja, ja. Gefällt mir auch jeden Tag besser, wenn ich hier zu Hause bin. Also es ist schon sehr schön da.
Ja, aber du sprichst ja an. Also du hast den Vorpeat quasi hinbekommen. Ich habe schon nach dem Montag auf jeden Fall gemerkt, dass das... Also es hat natürlich unfassbar viel Spaß gemacht, aber das zehrt dann schon. Und ich hatte quasi nicht den Luxus, mir Dienstag freinehmen zu können. Ich hatte Dienstag dann relativ schnell oder relativ früh noch Physio. Ja, zumindest mal so ein bisschen frei gemacht. Ich hatte Dienstag noch Physio und musste dann aber natürlich mittags und nachmittags so ein bisschen das DVV-Pokal-Wochenende noch aufarbeiten. Da lag ja relativ viel auf dem Schreibtisch, weil das ja Montag runtergefallen ist. Und hab mich dann da so ein bisschen durch den Dienstag geschleppt, weil das gehört irgendwie auch zu weit dazu. Man bräuchte eigentlich wirklich nochmal so. Also man kann sich einen Karnevalurlaub nehmen, aber du bräuchtest eigentlich nochmal einen Tag nach dem eigentlichen Happening-Urlaub, um das mal so ein bisschen wieder deinen Körper auf Vordermann zu bringen. Vor allem bei mir ist das lustig. Ich habe jetzt erst gestern auch nochmal mit einem Kollegen drüber gequatscht. Ich würde mich ja schon als jemand mittlerweile bezeichnen, der schon darauf achtet, was er isst und generell eher mal sich gesund ernährt und einfach gesund lebt. Und das dann aber einfach an diesem Montag so, also aufs dermaßenste torpediert und da sich da wirklich alles reinpfercht und alles reinhaut. Und ich das dann auch einfach sofort am Dienstag merke und mir so denke, Bro, also ja, es war es wert, ja, ich würde es immer wieder machen, aber ja, ich brauche jetzt auch erstmal Minimum mal wieder einen Tag Pause.
Ja, deswegen, also der Dienstag ist, glaube ich, schon auch mit der wichtigste Tag an Karneval gewesen. Nicht der lustigste, also der lustigste waren schon die Tage davor, aber definitiv einer der wichtigeren gewesen. Mein Gott, lohnt sich. So, ich würde es all day and all night wieder tun, weil Karneval ist einfach eine wirklich tolle Zeit. Und ich habe für mich so ein bisschen den Schluss gefunden, warum Karneval in Köln halt so geil ist. Weil ja, da lebt es halt jeder aus, dass sich dann jeder verkleidet. Aber frei nach dem Motto, was du in Köln halt jeden Tag haben kannst. Sei, wer du bist, aber sei es gut. So, geh raus und sei die Person, auf die du Bock haben willst. Und das geht halt nicht nur an Karneval. So, das geht das ganze Jahr über. Und das ist der Spirit, der in Köln dann zu Karneval dann halt nochmal komprimiert auf einen Fleck kommt. Aber zeigt halt einfach, was das für ein tolles Lebensgefühl ist in der Stadt.
Ja, das stimmt schon. Also sei auch wirklich nochmal jedem ans Herz gelegt. Und wie gesagt, ich war lange Zeit überhaupt kein Verfechter davon. Hat mich dann letztes Jahr da irgendwie aus über Umwege mal reinspülen lassen und möchte es jetzt nicht mehr missen. Also ich bin jetzt noch kein Karneval-Ultra wie Bengt oder andere in unserer Firma, die das dann 4 Tage am Stück da durchfeiern. Das wird aber, glaube ich, nicht mehr passieren. Aber gerade so diesen Rosenmontag oder den 11.11. so, ich glaube, das ist jetzt schon ein Lock in meinem Kalender die nächsten Jahre.
Zu Recht auch. Und gerade wenn man noch halbwegs jung ist, dann muss man das auch genießen. Aber heilige Scheiße, merke ich auch, dass ich einfach nicht mehr saufen kann wie ein 18-Jähriger, ne? So wirklich, ja, ich muss mich nicht drüber beschweren. Ich bin immer noch 26, aber es geht nicht mehr spurlos an einem vorbei. Und früher ist es gefühlt spurlos an einem vorbeigegangen. So, da konntest du halt morgens um 7 schon entspannt die nächste Kanüle aufmachen. Und inzwischen hast du dich erstmal bis um 11, wenn du am Tag davor getrunken hast. Und da hätte ich wirklich niemals gedacht, dass das bei mir irgendwann kommt und dann schon gar nicht schon mit 26.
Nee, also deswegen hört genau hin, alle, die jetzt so um ihre Abi-Zeit oder Erstsemester sind, ihr seid aktuell in eurer Prime. Was diesen Modus angeht. Und ich bin nochmal 2 Jahre jünger als du. Ich bin nochmal 2 Jahre jünger als du. Und selbst ich sage dir, es ist nicht mehr so wie früher, Bengt. Wir werden alt. Wir werden langsam alt.
Ja, früher war alles besser. Früher war alles besser. Und früher war sowieso alles besser, weil, ich wollte schon auf Champions League überleiten. Aber das wäre zu früh. Mein Wochenende war mit Karnevalfeiern voll. Deins war mit Mannheim voll. Und jetzt frage ich dich, wer hatte das bessere Wochenende?
Oh, schwierige Frage. Ich würde sagen, meins war nahezu perfekt. Auch weil ich natürlich dann das Karneval-Ding am Montag noch dazu bekommen habe. Deswegen, ich hatte ja quasi Best of Both
Worlds.
Genau, das wollte ich sagen. Ey, Mannheim war
Best.
war es ja das...
Both Worlds, best of.
Jetzt halt die Fresse. Ja. Mannheim war nahezu perfekt, weil es das erste Mal Mannheim für mich mit einem richtig geilen Finale war. Und auch generell, ich glaube, man kann jetzt auf die 10 Jahre Mannheim zurückschauen. Das war das beste Männerfinale, was wir seitdem hatten. 5 Sätze, Berlin musste richtig kämpfen. Düren hat es geschafft, das beste Spiel der Saison zu machen. Deswegen... Und das ist jetzt der große Unterschied zu den Malen davor, als ich auch schon da war und auch schon kommentieren durfte. Und es ist immer wieder besonders, weil es ist arguably das größte Volleyball-Event, was du so in Deutschland medial hast. Also arg viel mehr drüber geht nicht. Natürlich kann es jetzt kommen mit einem möglicherweise Spiel 5 in einer Meisterschaftsserie. Das, also lasse ich natürlich auch noch zählen. Oder wenn es jetzt irgendwie in den Champions-League-Halbfinale geht. Aber das DVV-Pokalfinale in dieser SAP-Arena bleibt für mich trotzdem schon immer... Also immer eins der Highlights, und das habe ich auch letztes Jahr gesagt, war bei mir damals auf der Bucketlist, als ich das dann das erste Mal streichen durfte. Und deswegen war es allein deswegen schon wieder besonders, aber jetzt dann auch einfach einen sportlichen Banger da geliefert zu bekommen zu haben, das war, also hat die ganze Sache nochmal extrem viel geiler gemacht.
Also wir hatten die BR-Volleys gegen die Power-Volleys aus Düren, richtig?
Korrekt.
Und dass es eng war, lag daran, dass die Briss so gut waren, so schlecht waren, oder die Düren-Volleys so gut?
Auch für mich wirklich eher Letzteres. Berlin war nicht so schlecht. Also natürlich hört man das auch von einigen, weil Berlin 4 Tage vorher aus der Champions League rausgeflogen ist, also die durchaus schon mit ein bisschen Schaum vorm Mund nach Mannheim gekommen sind, aber auch einfach total müde, also auch normales. Aber Düren hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und deswegen, es war jetzt nicht so dieses... Einer kann nicht gegen einer will nicht, sondern es war ein gutes Berlin gegen ein überragendes Düren, und deswegen hat das auch so Spaß gemacht. Und dann hat sich's echt hochgeschaukelt, Düren 2-1 vorne gewesen, und es lag wirklich schon so ein bisschen in der Luft. Hätte mich im 4. Satz gefragt, wer gewinnt dieses Finale, hätte ich dir ziemlich sicher Düren gesagt, weil irgendwie so alles für den Außenseiter lief, und das sind ja dann auch diese geilen Cinderella-Stories, die dann in diesem einen aus 100 Fall, und so würde ich ihn wirklich deklarieren, passieren. Und Düren war extrem nah dran. Werden dann am Ende im 5. Satz überfahren, weil Jack Haynes, der Diagonalangreifer von Berlin, wirklich aufschlagt wie ein Geisterkranker. Also habe ich lange nicht auf deutschem Niveau so gesehen. Der geht an die Linie im 4. Satz in der absoluten Crunch-Time mit dem Rücken zur Wand, klatscht 4 Asse in Folge und übernimmt dann auch nochmal im 5. Satz. Das war schon outstanding. Hat aber dieser ganzen Spannung rund um dieses Finale nicht mehr wirklich wehgetan, weil es bis dahin eh einfach nochmal ein Fest war. Auch einfach geil angenommen von den ganzen Zuschauern drumherum. Ich fand die Stimmung echt gut für Mannheimer Verhältnisse. Das war sie in den letzten Jahren, um ehrlich zu sein, auch nicht immer. Weil eben, wenn du zweimal ein deutliches Spiel siehst, dann ist es auch schwierig für so eine Crowd da voll mitzugehen. Das war am Sonntag ganz anders. Deswegen war es für mich ein rundum gelungenes DVV-Pokalfinale.
Klingt auf jeden Fall erstmal ganz geil, und vor allem halt, dass die Crowd da ja auch dann mitgezogen wird. Wie sieht's denn aus? Also ja, sportlich ist schön und gut, aber was die Leute doch wirklich interessiert, gibt's da bei sowas dann auch Afterpartys? So kommen dann die Spieler auch nochmal zusammen und trinken Bierchen zusammen?
Ne, die werden auf jeden Fall gefeiert haben. Das ist jetzt aber nicht so dieses, was man vielleicht aus Timmendorf kennt, dass dann da jetzt noch groß was Öffentliches stattfindet, auch einfach, weil es ja für uns nicht möglich war. Ich meine, das Finale ging ja dann schon ein bisschen länger, bis dann bei uns die Produktion alles wieder abgebaut hat. Ich glaube, wir waren dann irgendwann um 2 in Düsseldorf, und dann geht der Wecker aber auch um 7:30, weil ja dann Karneval gefrühstückt wird. Also es war jetzt auch dahingehend nicht so, dass wir am Sonntag noch groß Party machen wollten, sondern eher, ja, lass ein, zwei Stündchen Schlaf bekommen, und um dann quasi am Montag unsere eigene Afterparty zu machen.
Also bei dir ehrlicherweise der Wecker halt erst um 7:30 und nicht um 7:30, aber ja,
das
ist nochmal
ein anderes Thema. Ja,
also sorry, ne, da kann ich ja auch einmal nochmal kurz, wenn du hier schon so wild ankündigst, dass dein Wecker um 7:30 geht, ne, dann sei nochmal dazu gesagt.
Und da ging er auch.
Ich habe ab 9 Uhr eingeladen, und was kriege ich am Ende zu hören? Ja, nee, also Martin hat mir gesagt, ja, ab 9, wir sind ja frühestens dann ab 10. Und das ist so eine respektlose Aussage, ne? Und dann kommt ihr noch vorbei, bringt euren eigenen Frühstücksscheiß mit. Leute, natürlich, wenn ich zum Frühstücken einlade an Karneval, dann kümmere ich mich auch um Getränke, um Mett und um Brötchen, und hab genau das natürlich getan. Und dann kommt ihr da an, viel zu spät, wir warten schon eine Stunde auf euch, um nur dann euren eigenen Joghurt da zu essen. Ja, ey, vielen Dank auch.
Bank möchte die Welt anscheinend wieder brennen sehen in diesem Podcast, weil er natürlich ist da wieder ein bisschen Wahrheit dran, aber das ist wieder
bisschen,
komplett überdramatisiert. Erstens war der Plan, du hast um 9 eingeladen, gebe ich dir. Unser Plan war so um 9.15 Uhr, 9.30 Uhr aufzuschlagen. Es ist am Ende ein bisschen später geworden, es ist nicht 10 geworden, es stimmt einfach nicht, es ist ein bisschen später geworden, weil wir dann, wie gesagt, noch halt Zeug geholt haben im Supermarkt, was wir natürlich hätte besser kommunizieren können, aber wir haben ja euch auch nochmal gefragt, ey, braucht ihr noch was? Und habt ihr gesagt, nee, und dann hätte ja auch von euch irgendwie was kommen können, von wegen, by the way, ihr müsst euch auch nichts mehr holen, wir haben schon alles da. Was ich jetzt nicht
habe selbstverständlich. Nein, wir haben alles da. Das war die Nachricht. Wir haben alles da. Wenn du jetzt sagst, wir hätten euch rein müssen, wir haben alles da, das war die Nachricht.
Ja, aber dann wäre ja irgendwie sowas von wegen, ja, ey, ihr müsst euch auch nichts mehr holen. Fändest du nicht angebracht. Auf jeden Fall, ich fand's auch nicht schlimm, mein Gott. Gut, wir waren bei 45 Minuten zu spät. Michel und so sind anderthalb Stunden zu spät gekommen. Jona ist um 11.30 Uhr in deiner Wohnung eingeschneit. Also wir waren noch vor die Ersten.
Über Jona habe ich die Hand, weil der Mann hat sich extra um 23 Uhr noch hingesetzt und bis 5 Uhr morgens euren Vlog da durchgebuckelt, damit der Karneval feiern kann, sodass der Mann ein bisschen Schlaf brauchte. Über den habe ich die Hand. Da auf Jona lasse ich nichts kommen.
Ja, das merke ich schon wieder. Es wird von allen Seiten geschossen. Vor allem, dass Yannick nicht mal erwähnt wird, der ist ja quasi auch zu 50% in dieser Zeitmasche gefangen.
Macht Yannick den Podcast?
Ja, ich nehme die Schuld auf mich wie ein Märtyrer. Ich sterbe den Märtyrertod an Karneval und habe quasi dann auch anerkannt, dass ich einen Fehler gemacht habe.
Nein, ach, ist ja am Ende auch alles halb so wild und hat ja auch Spaß gemacht. So, sage ich auch, da musst du halt einfach noch ein bisschen karnevalserfahrener werden, weil ich sag sogar, 9 Uhr ist eine späte Zeit, um sich zum Frühstück zu treffen. So, ich habe extra 9 angesetzt, damit die Leute noch halbwegs irgendwie pennen können. Normalerweise, wir fangen immer um 8 an. So, normalerweise,
ja, deswegen, weil, und das ist jetzt auch
ja,
das Ding,
ich werde nie... Ja, aber du musst ja auch vorher nichts machen.
Ja, aber ich werde nie jemand werden, der vier Tage am Stück Karneval feiert und ich werde auch nie jemand werden, der sich da um 8 dann zum Frühstück einnistet. Das ist, ey, alles schön und gut, ich judge da niemanden, seit weiterhin die Karneval-Ultras. Mir reicht das, wenn ich dann um 9.30 Uhr da frühstücke. Da muss ich nicht extra um 7 aufstehen, um diese 100%ige Karnevals-Experience zu haben. Judged mich,
ich
es
judge
ist einfach
die
so.
Leute. Ich judge die Leute da heftig. Wer erst um 9.30 Uhr zum Karneval aufschlägt, der hat den Fußball nie geliebt, er den Karneval nie geliebt.
Ja, gut. Ich glaube, da wären wir nicht mal einer Meinung.
Ja, das ist auch okay. Das ist auch okay. Wo wir aber einer Meinung werden, ist, denke ich mal, dass die Bayern durch sind, oder? Nach dem Hinspiel Bayern gegen Leverkusen gestern Abend wurde gekickt. Ich habe mich hier mit Philipp im Office noch vorher drüber unterhalten, der gesagt hat, ja, das wird das klassische langweilige 1-0 aus einem Hinspiel. Habe ich gesagt, nee, die Bayern machen's und vor allem die Bayern klatschen Leverkusen an die Wand. So, das wird ein 3-4-0 und ich fühle mich so krass bestätigt, weil am Ende geht's 3-0 aus mit einer Riesenchance in der 90. auf das 4-0. Es war quasi genau dazwischen und ich sage auch, es war nicht nur in der Höhe verdient, es hätte sogar höher ausgehen können.
Ja, also unterschreibe ich viel, was du sagst. Für mich ist, wenn Palinha das Ding in der 95. da ins leere Tor schiebt, dann ist es für mich durch, so dieses 13-0. Ich habe es ja vorletztes Jahr in der VfB-HSV-Relegation quasi live miterlebt. Auch da ging das Hinspiel 3-0 aus und auch da haben viele gesagt, gut, das Ding ist durch. Dann schießt Hamburg im Rückspiel, glaube ich, nach 5 Minuten das 1-0 und plötzlich kocht die Hütte wieder. Und deswegen sage ich, ja, Bayern ist zu 95% durch. Ich traue es Leverkusen trotzdem zu, mit einem frühen Tor da zumindest nochmal Spannung reinzukriegen, was nichts von wegnehmen soll, dass Leverkusen gestern einfach chancenlos war und ich auch bei dem Take mitgehe, dass die Bayern eigentlich dieses Spiel höher gewinnen müssen.
Ja, weil, also sind wir ehrlich, von Leverkusen kommt gar nichts. Es kommt über das ganze Spiel hinweg einfach absolut gar nichts. Sie haben am Anfang mal einmal eine große Chance, machen die nicht rein, die müssen sie machen, dann verwandelt sich das Spiel vielleicht auch nochmal in eine andere Richtung. Aber so, ja, haben die Bayern halt einfach ihren dominanten Stiefel runtergespielt. Sie haben sich jetzt nicht Chance um Chance rausgearbeitet, aber das brauchten sie auch gar nicht. So, sie haben Leverkusen eingeschnürt, dann kam irgendwann noch die rote Karte gegen Nordi Mukiele dazu, der auch einen rabenschwarzen Tag hatte. Also da können wir gleich auch nochmal kurz drüber reden. Aber dann stellt sich Leverkusen seit der 70. Minute inklusive Patrick Schick rund um den eigenen 16er rundherum. So, die haben halt aufgegeben und da war es dann wirklich nur noch Schadensbegrenzung. Ich bin aber bei dir, dass ein 3-0 auf jeden Fall noch den Raum für Spekulation offen lässt. So, es braucht noch kein Weltwunder, damit sich das umdreht, weil, keine Ahnung, den hat es bei La Remontada gegeben, als Barcelona das, ich glaube, 4-0 aus dem Hinspiel in 6-1 gedreht hat. Das war ein Wunder, was nötig war. Jetzt gibt es zahlreiche Beispiele, wo ein 3-0 schon auch nochmal kippen kann. Auch innerhalb von einem Spiel haben wir alleine diese Saison in der Bundesliga und der zweiten Liga schon 3-4 Mal gesehen. Und dann letztes Jahr Relegation. Dortmund hatte ein Spiel gegen Real Madrid 2013, wo sie das Hinspiel 4-1 gewonnen haben. Und bis zur 82. stand es da 0-0. Und dann fällt ein 1-0, dann fällt in der 88. ein 2-0 und plötzlich wird es halt trotzdem wieder zittrig. So, und ja, das ist Leverkusen schon zuzutrauen, aber ich sag halt ehrlich, höchstens 4%.
Ja, deswegen. Also, ich nehme sie noch nicht raus aus diesem Wettbewerb, um ehrlich zu sein, wenn du aber jetzt gestern das Spiel geguckt hast und ich habe es dann gar nicht mehr komplett geschaut, einfach weil, wie du gesagt hast, hinten raus, dass es dann auch einfach Einbahnstraßenfußball war, weil Leverkusen gemauert hat, dann auch zu Recht, wenn du einer weniger bist, gegen Bayern, die es sehr, sehr gut gemacht haben, dann also fällt es dir aktuell schon schwer, da irgendwie diesen Gedanken aufzubringen, wie will Leverkusen das rumdrehen. Zur Wahrheit gehört aber auch, sie waren, finde ich, im Rückspiel in der Liga eben zu Hause extrem nah dran, die Bayern auch mit ein, zwei Toren mehr nach Hause zu schicken. Da haben sie halt ihre Dinger nicht gemacht und da bin ich auch bei dir. Ich glaube, es ist wieder ein anderes Spiel, wenn Leverkusen direkt den ersten Hochkaräter, ich glaube Frimpong war es, wenn der im 1 gegen 1 gegen Neuer dieses Tor schießt und dann steht es 1-1. Dann ist es ein anderes Spiel. Zur Wahrheit gehört für mich aber auch irgendwie, ja, die Bayern haben gut gespielt und trotzdem hat sich Leverkusen das Ding zweimal wirklich ins eigene Nest gelegt. Also der Torwartpatzer vorm 0-2 darf dir nicht passieren in so einem Spiel und dann bin ich auch wieder bei Xabi Alonso. Ich verstehe nicht, warum du in einem Champions League Achtelfinale dann immer wieder dieses Torwart-Ding aufmachen musst. Ey, Kovar ist ein guter Torwart, aber Radetzky hat es in der Liga jetzt nicht so schlecht gemacht und im Nachhinein bist du immer schlauer. Ich glaube, dass Radetzky den Ball einfach rausfaustet und das dann zumindest nicht so passiert.
Also, das dann jetzt hinten raus immer wieder so vorzuwerfen, finde ich auch billig. Schwierig.
Es ist hundertprozentig billig, aber trotzdem, ey, und das gehört
natürlich
bei Kovar dazu.
Auf der Hand, ja.
Du musst das ansprechen und das ist jetzt ein Torwart, der extrem viel Potenzial hat. Ein junger Mann, der auch immer wieder schon große Spiele bekommen hat, aber. Und das kannst du nicht von der Hand reißen, der hat immer wieder seine Momente dabei, selbst in den Spielen. Und es ist häufig auch gut gegangen, wenn er dann immer probiert, beim hinten rausspielen zu zaubern. Aber das ist jetzt niemand, wo ich sagen würde, ey, okay, der macht dir keine dummen Fehler. Und dann in so einem großen Moment, dann musst du es auch ansprechen können, dass dir das, man, das könnte am Ende der Moment sein, der Leverkusen die Champions League kostet. Ich sag nicht, dass er alleine schuld ist, aber das darf dir nicht passieren, Mann.
In dem Moment haben wir entschieden, Matej Kovács zu verkaufen, weil er alleine dafür verantwortlich war, dass wir fast aus der Champions League rausgeflogen sind. Gut, ne, aber dann sagst du, er ist einer, wo du dich nicht drauf verlassen kannst, dass er in solchen Spielen keinen Patzer dabei hat. Ist es Radetzky denn? Weil da bin ich mir auch nicht sicher. Also,
nein, Lukas Radetzky, nicht.
Der hat ja auch regelmäßig mal Böcke dabei, wo man sich dann auch fragt, gut, wo kam das jetzt her? Und ich finde, wenn du mit der Entscheidung reingehst, wir machen ihn zu unserem Pokaltorwart, dann steh halt dazu und dann zieh es auch durch. Dass Xabi Alonso häufig sehr, sehr wild durchwechselt, das verstehe ich auch an regelmäßiger Stelle nicht. Da fand ich es jetzt okay, dann halt auch deinem Keeper das Vertrauen zu geben. Und ich sag auch, ja, natürlich sieht der Fehler scheiße aus, aber der Rest von Leverkusens Hintermannschaft sah genauso scheiße aus. Also da hat sich wirklich alles auch gar nichts geschissen. Ich möchte nochmal hier auf Nordi Mukiele zurückkommen, weil natürlich zweimal legen sie sich die Dinger selbst rein und das eine Mal, wo dann nicht drüber geredet wird, ist der Kopfball von Kane. Aber sage ich halt auch, guck dir da mal Mukieles Abwehrverhalten an. So, der steht da einfach und wartet auf den Ball, dass er den rausköpfen kann und hat überhaupt nicht im Blick, dass hinter ihm eventuell gerade der beste Stürmer der Welt rumläuft. Und ja, da musst du dich dann halt auch nicht wundern, wenn der dann plötzlich vor dir auftaucht und den einköpft. So, ja, viele reden dann über den Fehler von Kovar, aber sehe ich gar nicht so zwingend als ausschlaggebend an, sondern weil Leverkusen in diesem ganzen Spiel überhaupt keine Schnitte gesehen hat. Und dann kam ja noch die rote Karte oben drauf. Und da habe ich auch noch eine Frage zu. Glaubst du, es gibt auch nur Gelb, wenn er vorher noch nicht gelb belastet war?
Nö, das wurde ja sogar, glaube ich, gecheckt. Also hat die Gelbe ja quasi bekommen und dann wurde gecheckt, ob es eine glattrote Karte ist. Und am Ende macht das den Kuchen jetzt auch nicht mehr rund. Weil er so oder so runterfliegt, ich glaube, aber also wir wären da bei einer vertretbaren roten Karte rausgekommen. Das ist ja also. Und dann nochmal, wir reden über eine Situation, es steht, also du bist mit dem Rücken zur Wand und dann so ein dummes Foul irgendwo Höhe der Mittellinie. Es geht überhaupt nicht um irgendeine Torszene und das fasst dann für mich schon diesen Leverkusener Auftritt relativ gut zusammen. Die waren einfach nicht vom Kopf 100% da. Die Bayern waren wacher, die Bayern waren giftiger, die Bayern waren geiler auf den Sieg und das stört mich so ein bisschen, weil Leverkusen es ihnen in meinen Augen zu einfach gemacht hat, da einfach mit einem deutlichen Hinspielerfolg rauszugehen.
Ja, total. Und ach, ich finde es auch einfach schade, weil es für mich so klar war. Also Leverkusen ist mit genau derselben Aufstellung rein, die sie ja auch, oder ich weiß nicht, ob es genau dieselbe Aufstellung ist, aber zumindest mal mindestens mal eine ähnliche, als sie gegen die Bayern da 0-0 gespielt haben und auch sehr dominant gespielt haben. Und natürlich stellen sich die Bayern drauf ein und natürlich findet ein Kompany da Lösungen und natürlich sind die Bayern dann in so einem Spiel auch angezündet, dass es halt irgendwie drauf stand, dass es dieses Mal nicht das Mittel der Wahl ist. Aber ja, gut, wenn es halt einmal funktioniert hat, dann probierst du es halt erstmal. Trotzdem war es von der gesamten Leverkusener Mannschaft einfach lethargisch gespielt, über das ganze Spiel hinweg. Ja, und deswegen ist es eine verdiente Niederlage, definitiv verdient in der Höhe. Ich finde, man kann sich nicht beschweren, wenn es noch höher ausgeht. Wir müssen natürlich trotzdem noch über eine Personalie reden, denn Manuel Neuer wurde ausgewechselt und es gab das Debüt im November 2024 noch aussortiert beim ersten FC Köln und nun Achtelfinal-Champions-League-Torwart Jonas Urbich for President.
Hat die Null gehalten, souverän. Also musste er der einen Ball halten? Ich glaube nicht. Also nicht wirklich was zu tun bekommen hat. Ja, Digga, wir reden vorhin drüber, dass wir alt werden. Manuel Neuer, Muskelfaserriss beim Torjubel. Das kannst du auch keinem erzählen. Also man kann da jetzt, glaube ich, im Nachhinein drüber scherzen, weil sie ihn nicht gebraucht haben in diesem Spiel. Mal gucken, ob sie ihn vielleicht in einem Rückspiel brauchen. Da wird er nicht fit sein. Aber das kannst du auch keinem erzählen, dass der sich... Ja. Und ich habe die Szene, man sieht sie ja super schlecht, nur aus irgendeiner so einer Hintertorkamera. Er möchte lossprinten und macht so einen Schritt und merkt sofort, okay, es zieht ihm halt rein. Ja. Wie so der klassische Kreisliga-Jürgen, der halt nochmal zum Sprint anziehen möchte in der Nachspielzeit. Und dann auch nach einem Schritt sagt, gut... Männers, das war es jetzt nicht, der Muskel ist durch. Das passiert im Kreisliga-Jürgen, das sollte eigentlich Manuel Neuer nicht passieren. Aber gut, der ist auch nicht mehr der Jüngste.
Ja, das stimmt. Der Jüngste hingegen ist Jonas Urbich und der hat sich dann sehr drüber gefreut. Aber ich saß zu der Situation noch auf dem Fahrrad und da habe ich mir gerade die ARD-Audiothek angehört, weil die auch Champions League-Livestream gemacht haben. Und da herrschte dann erstmal große Unsicherheit. Okay, gut. Was passiert denn jetzt überhaupt? So, hier ist gerade ein Tor gefallen und irgendwie Neuer fasst sich gerade an den Oberschenkel. Da scheint es nicht mehr weiterzugehen. Ich kann jetzt noch nicht sehen, dass sich irgendein Ersatztorhüter warm macht. Und dann sollte es zu Jonas Urbichs Debüt kommen, weil aber auch, und das fand ich geil, Sven Ulreich ja nicht mal auf der Ersatzbank saß. Ulreich ist aus dem Zuschauerraum auf die Ersatzbank gegangen und wenn man sich an das letzte Aufeinandertreffen zwischen Bayern und Leverkusen erinnert, dann war da irgendwas mit einem gewissen Ersatztorhüter, der einen Herrn Rolfes als Sportdirektor Du Wichser genannt hat und beruhig dich mal, Rolfes, Du Wichser, setz dich jetzt hin und da haben die Bayern vielleicht gesagt, gut, den müssen wir jetzt nicht auf die Bank setzen. Urbich hat's gefreut, weil er war direkt einsatzbereit. Glaubst du, es wäre auch zu Urbich gekommen, wenn Ulreich auf der Bank gesessen hätte?
Das wäre dann wirklich noch die spannende Frage gewesen. Weil eigentlich ist ja Ulreich schon noch die Nummer 2. Er kommt jetzt, also natürlich einer mit extrem viel Potenzial, aber dass der dann sofort, nochmal, wir reden über eine Situation, die Bayern führen 2-0, Leverkusen, er ist ein Mann weniger und macht wirklich überhaupt nicht den Anstalt, mal nochmal aufs Tor zu schießen, deswegen... Da kannst du Urbich schon mal reinwerfen.
Da waren sie noch nicht ein Mann weniger. Da müssen sie noch in Gleichzahl gewesen sein.
Stimmt, ja. Stimmt, rote Karte war erst kurz danach. Aber trotzdem, das Spiel läuft schon extrem für die Bayern. Deswegen ist das eine Randnotiz. Aber ja, die Frage hätte man sich auf jeden Fall stellen müssen. Und also die Frage wird sich ja dann jetzt gestellt. Wer ist denn jetzt die Nummer 2 in den kommenden Wochen beim FC Bayern? Weiß jetzt auch nicht. Nochmal, die sind in der Liga, stehen die sehr, sehr gut da. Wir können gleich einmal noch kurz auf das Stuttgart-Spiel. Weil, nochmal, und das wollte ich eigentlich noch sagen, für mich ist es nämlich ein Abgleich des Stuttgart-Spiels. Und der VfB war besser als Leverkusen, aber auch da, Stuttgart schenkt sich alle 3 Gegentore selber ein und das fuckt mich gerade so extrem ab. Ich möchte den Bayern nichts wegnehmen, die spielen extrem gut gerade in der Phase. Ihnen wird es aber Woche für Woche zu einfach gemacht. Die bekommen wirklich Geschenke da serviert und natürlich, du musst sie dann auch annehmen, das machen sie gut, aber trotzdem, dann lass sie doch zumindest mal so ein bisschen mehr dafür arbeiten. Mich fuckt es dann ab, dass du ihnen einfach die Dinger quasi, also sich selbst dann ins Nest legst und das muss nicht sein.
Ja, das stimmt. Vor allem, wenn du die gerade ansprichst, sage ich auch, dass jetzt wird hier gerade einmal kurz ins Studio gelinst, aber passt alles. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Wenn die Bayern halt so viele Geschenke bekommen, war es abseits beim Treffer von Olise?
Ja, das ist schon wieder. Also ich fange jetzt nicht an, mich wieder über Abseitslinien und den VAR aufzuregen, aber also zeig mir die Linie. zeigt mir ja die Linie, dass das bitteschön kein Abseits gewesen sein soll. Ich glaube da mittlerweile einfach irgendwann nicht mehr so richtig dran. Ja, ich verstehe auch im Zweifel für den Stürmer und wenn du es nicht auflösen kannst, aber ja, ich weiß nicht mehr,
was ich... Ja, wir tun ja immer so, als könnten wir es auflösen und dann legen wir es uns halt immer irgendwie so zurecht, wie es dann gerade passt und keine Ahnung. Da wurde dann ja sogar eine Linie gezogen, aber irgendwie bei Olise am Fuß, obwohl der sich ja klar nach vorne lehnt. So, also das hat schon wirklich verdächtig nach Abseits gerochen. Ja, mein Gott, am Ende würde ich schon sagen, revanchiert sich die Leistung einer Saison. Natürlich haben die Bayern gerade in der Phase eher mal viel Glück, aber sie sind trotzdem auch einfach die beste Mannschaft aktuell.
100%, das möchte ich ihnen auch nicht wegnehmen. Ja, die sind mit Abstand das Beste, was gerade in Deutschland rumläuft. Die haben das Spiel gegen Stuttgart verdient gewonnen, sie haben das Spiel gegen Leverkusen hochverdient gewonnen. Sie werden deutscher Meister werden, sie werden in der Champions League weiterkommen und dann drücke ich ihnen auch die Daumen, dass es weitgehend in der Champions League, weil ich mich mit diesem Finale der Home auch irgendwie anfreunden kann. Ja. Aber sie haben aktuell viel zu viel Spielglück und das fuckt mich ab.
ja, das stimmt so. Das stimmt schon. Musst du den natürlich auch verdienen und das haben sie sich verdient, um dann auf deine Ausgangsfrage von vorhin zurückzukommen, wer denn jetzt die Nummer 2 ist. Ich glaube ehrlich, Urbich, weil die letzten Wochen hat man vernommen, war Sven Ulreich aus persönlichen Gründen auch gar nicht mehr zwingend im Training. Und deswegen wäre es dann halt auch schon die klare Entscheidung gewesen, dass Urbich da dann jetzt im Kasten steht. Und glaub halt auch ehrlich, dass sie dann jetzt sehen, gut, wir haben den Daniel Peretz, wir haben dann jetzt Jonas Urbich da. Ulle, vielen Dank für alles, aber nach der Saison wird es dann ehrlicherweise wahrscheinlich einfach vorbei sein und dann ist es auch okay. So, dann hat er diesen Bayern einen herausragenden Dienst geleistet über Jahre, hat den Champions-League-Saison im Kasten gestanden und das auch überragend gemacht und dann kann man seinen Hut nur davor ziehen, weil er wahrscheinlich die prominenteste Nummer 2 in ganz Deutschland gewesen ist und auch immer noch ist, beziehungsweise jetzt dann halt nicht mehr, weil ich glaube, Ulles Zeit ist vorbei.
Ja. Um ehrlich zu sein, juckt es mich aber auch relativ wenig, wer bei den Bayern als Nummer 2 im Tor steht. Aber ja, das soweit noch zu den Bayern. Lass uns einmal noch kurz auf den BVB kommen.
Noch nicht ganz. Weil ich sagen muss, lass mal noch kurz über die Personalie Leon Goretzka sprechen. Weil der kriegt ja jetzt gerade dann auch wieder seine Einsatzzeiten und auch gestern eine sehr große Rolle gespielt. Und ich finde, er zeigt halt auch einfach nach wie vor, dass er zu gut für die Bank ist. So, und ich habe es damals schon nicht gecheckt, warum sie ihn rasiert haben. Und bleibt dabei, dieser Leon Goretzka muss Stamm spielen und der ist auch einer für die Nationalmannschaft.
Ja, Nationalmannschaft finde ich immer gerade beim Thema Doppelsechs musst du aufpassen. Ich finde, da rennen schon ein, zwei andere rum, wo du dann auch im Hinblick auf große Turniere vielleicht ich wahrscheinlich eher anders entscheiden würdest, aber was ich dir geben muss, die Reise von Goretzka ist, finde ich, also mehr als beachtlich vom eigentlich aussortierten Kaderspieler und über das reden wir ja, der hatte eigentlich keinen Platz mehr im Kader hin zum wichtigen Stammspieler in einer Phase, wo die Bayern ihn auch brauchen, einfach aufgrund von Verletzungen. Das musst du ihm hoch anrechnen, das rechne ich ihm auch hoch an, aber nochmal, für mich ist der im Herbst seiner Karriere, der spielt einen sehr, sehr guten Ball. Ich sehe trotzdem auf der Sechserposition, wenn du jetzt über die Nationalmannschaft redest, sehe ich gerade auch im Hinblick auf die Zukunft, sehe ich andere vorne. Ja.
Der klassische, gerade frisch 30 gewordene in dem Herbst seiner Karriere, sehe ich tatsächlich komplett anders. Also ich finde, der blüht gerade nochmal richtig auf und ihm wurden die Blüten einfach abgeschnitten. So, der war auch in seiner Blüte, als er rasiert wurde. Und immer wenn er eingewechselt wird, dann zeigt er halt auch, dass er wirklich für diese 6 brennt, dass er für seinen Startplatz brennt und vor allem ist er ein so krass professioneller Athlet und davor habe ich so viel Respekt, weil von dem hörst du ja nicht einmal irgendeinen murrenden Ton, ich will jetzt spielen und die Kack Bayern und hast du nicht gesehen. So, nein, der ist bereit, wenn man sich auf ihn verlassen muss und war ja jetzt auch schon wieder an einer zumindest großen Torchance direkt beteiligt, als er da einmal aufs Tor köpft. Am Wochenende hat er ja auch getroffen und ich finde, du merkst ihm jederzeit an, dass er einfach gallig ist, dass er halt gallig spielt, dass er Bock hat auf seine Einsatzminuten und dass er wirklich brennt auf dem Feld. Und das ist auch was die Bayern aktuell besser macht. Und diese Bayern besser zu machen, ist eine Leistung. Aber Leon Goretzka zählt da für mich zu 100% rein.
Okay, dann, also ich revidiere meinen Take nochmal. Ich finde, die Nationalmannschaft ist nicht so weit weg. Also für mich hat er da einen Platz, wenn er so spielt, wie er jetzt spielt. Für mich ist halt, die Doppelsechs auf die nächsten Jahre muss für mich aus Pavlovic und Stiller bestehe. Das ist für mich einfach meine perfekte Doppelsechs, die ich mir so hinzementiere und ich bin mir eigentlich auch sicher, dass Nagelsmann das auch sieht, weil das sind für mich beides, gut, also Jahrhunderttalent klingt immer so, so groß, aber das sind für mich beides einfach, also gesetzte Spieler, die musst du da irgendwie entwickeln. Und wenn du dann Goretzka als, keine Ahnung, natürlich irgendwie nochmal so einen dritten Erfahrenen mitnimmst, den gebe ich dir. Das spielt extrem gut. Dieses von wegen, er hat für mich keinen Platz in der Nationalmannschaft, ist nur darauf bezogen, dass ich eben zwei Jungs da sehe, die extrem viel Potenzial haben und deswegen auch, also für mich da gesetzt sein sollten. Das ist nichts gegen Goretzka.
Nee, ist fair. Also ich glaube auch, dass das die Zukunft ist, aber die Zukunft kannst du halt auch nicht erzwingen. So, die musst du halt auch ein bisschen ranführen. Und wenn der Julian Nagelsmann mit dem Auge von Martin rumläuft, dann wird er auf jeden Fall an Angelo Stiller nicht vorbeikommen.
Dann werden wir viele Titel gewinnen, sage ich dir.
Dann hätten wir auf jeden Fall 2018 schon den Weltmeistertitel in Russland klar gemacht. Das ist so. Ja, aber du wolltest einmal rüber aufs Borussia Dortmund-Spiel und da sage ich auch sehr, sehr gerne, weil ich sag dir, wie es ist, mir ist einer abgegangen. Und dass mir bei einem BVB-Spiel einer abgeht, das ist wirklich schon eine ganze Weile her, aber dieser Treffer von Karim Adeyemi, der den Rasen streichelt, der, sage ich, keinen Bodenkontakt hat, das ist wirklich, also auf den Spuren des Thiago Alcantara und es war ein Gedicht eines Treffers.
Ja, das hat er schon nie so schlecht gemacht. Schade, dass sich Dortmund dann irgendwie nicht draus oder nicht mehr draus ziehen konnte, weil am Ende redest du jetzt über das Tor, das ist überragend gewesen, also wer es nicht gesehen hat, Adeyemis Führungstreffer zum 1-0, ein Gedicht, wie Bengt es gerade genannt hat. Aber am Ende steht dann 1-1 zu Hause gegen ein gutes Team aus Frankreich, aber jetzt kein Überteam aus Frankreich.
Nein, kein gut. Also wirklich, Lille hat so beschissen gespielt.
Okay, dann sage ich ein mittelklassiges Team aus Frankreich. Ihr wisst, worauf ich raus möchte. Also als Borussia Dortmund musst du das Spiel gewinnen, du schaffst das nicht. Ich glaube trotzdem, dass sie eine Runde weiterkommen werden, weil Lille wirklich, wirklich einfach nicht gut war. Und ich hoffe, dass Dortmund sich da im Rückspiel einmal rafft und dann vielleicht auch ein bisschen mehr aus seinen Chancen macht. Aber trotzdem war es jetzt zum ersten Mal so. Ansonsten war ja in dieser Saison immer so, ja gut, die Bundesliga-Borussia und die Champions-League-Borussia, das sind zwei unterschiedliche Welten. Ich fand es in der Champions-League nochmal, Dortmund hat kein schlechtes Spiel gemacht, sie haben sich einfach häufig dann auch nicht belohnt. Aber das hatte schon so ein bisschen was von, okay, dieser Champions-League-Glanz, den wir davor hatten, der ist auf jeden Fall verflogen.
Ja, also jetzt fängt dann halt aber auch diese Phase der Saison an, wo du dich da einfach nicht mehr drauf verlassen kannst, ne? Sondern wo du jetzt halt auch in jedem Spiel krass gefordert wirst und selbst wenn da halt nur eine in dem Spiel bodenlose Truppe aus Lille dir gegenüberstand, weil ich die wirklich nicht gut fand, vor allem diese erste Halbzeit, da hatte ich auch schon ein bisschen Angst, weil ich Dortmund dann hier im Podcast loben muss. Aber Borussia Dortmund hat dann zum Glück Borussia Dortmund Sachen gemacht und ist in Halbzeit 2 komplett eingeknickt, hat sich von einem jungen Isländer so krass provozieren lassen. Also wie der Haraldsson da echt mit der Dortmunder Hintermannschaft umgesprungen ist und Julian Riasson kurz davor war, dem Typen eine Bombe zu geben. Also das fand ich wirklich, ist halt symptomatisch für den BVB aktuell, dass du dich lieber auf Sachen abseits des Platzes konzentrierst. Und du schaffst es nicht, eine gute erste Halbzeit zu vergolden. Und da muss ich wieder sagen, verstehe ich nicht, warum. Weil eigentlich bist du da in der hervorragenden Situation, dass du das jetzt zu Hause vielleicht mal mit einem 2 oder 3-0 so in die Bahn leiten kannst, dass du im Rückspiel in Lille eine entspannte Zeit hast. Und so ist es jetzt ein Unentschieden und du hast nichts gewonnen. Und normalerweise muss der BVB das gewinnen. Aber bei einem Auswärtsspiel, so für Lille ist es dann halt auch wieder umgedrehte Verhältnisse und dann können sie sich zu Hause dann das Ding holen. So wird es für Dortmund echt eine unangenehme Reise nach Lille.
Die wird es auf jeden Fall. Ich gehe trotzdem davon aus, dass sie eigentlich durchkommen müssten, wenn das jetzt nicht wieder Rückfall in ganz, ganz alte Zeiten, wenn es nicht einen Rückfall in ganz, ganz alte Zeiten gibt. Und also, wenn sie rausfliegen, dann wissen sie, welches Spiel sie verloren haben, weil du musst das Hinspiel natürlich gewinnen.
Ja, ein Take habe ich noch zu dem Spiel. Weiß ich, hast du es ganz gesehen?
Nee, das habe ich tatsächlich, also ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe mir die Highlights natürlich angeguckt, aber ja.
Weil ich hatte einen Running Gag bei dem Spiel und der war überragend, weil man Gregor Kobel im Moment so krass anmerkt, wie nervös der Mann ist, wenn er einen Ball am Fuß hat. So, da kommt ein langer Ball, weil wir haben uns in den letzten Wochen ein paar Mal drüber unterhalten, dass er da gepatzt hat und sein erster Gedanke ist, okay, wie kriege ich den Ball möglichst schnell, möglichst weit weg vom Tor, ohne Gefahr, dass er mir irgendwie über den Schlappen rutscht? Und dann ballert der das Ding jedes Mal da wieder raus. Es führt immer zu einem Ballverlust. Manchmal auch einfach, obwohl du da 3, 4 offene Anspielstationen hast, yeetet der das Ding einfach ins Aus. Und das ist schon wirklich heftig, weil so gut wie dieser Mann auf der Linie ist, ist er halt eine absolute Niete, was das Spiel außerhalb des 16ers beziehungsweise abseits von seiner heißgeliebten Linie anbelangt.
Boah, ist mir jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so krass aufgefallen. Aber wenn
achte
du sagst,
mal drauf, wenn du ein Dortmund-Spiel siehst, guck dir mal an die Aktion von Gregor Kobel, weil gerade in dem Spiel gegen Lille, so Anfang zweiter Halbzeit, hatte der echt 4-5 Bälle in kürzester Zeit, die der alle wegjagt. Und da muss ich schon sagen, so strahlst du keine Souveränität aus. Und natürlich wird dann irgendwann auch die Hintermannschaft nervös, weil so hängt das halt in einem Fußballspiel auch alles zusammen.
Ja, gut. Dann lassen wir mal den BVB BVB sein. Hast du sonst noch was zu Champions League? Arsenal gewinnt 7-1 gegen Eindhoven. Dinge, die eigentlich nicht passieren sollten in einem Achtelfinale. Liverpool schafft es quasi das beste Spiel aller FIFA-Spieler hinzulegen. Ich glaube, die haben 16-1 Torschüsse gegen sich, gewinnt trotzdem 1-0 in Paris. Wie sie das geschafft haben, weiß man auch nicht so richtig. Aber auch da ist eigentlich noch alles offen. Genauso wie bei Real Madrid gegen Atletico 2-1 im Hinspiel. Aber auch da traue ich es Atletico zu, da vielleicht nochmal die Sache etwas brisanter gestalten zu können. Aber ansonsten hast du jetzt nichts, hat man jetzt nichts super Großes in dieser ersten Hinspielwoche des Achtelfinals verpasst.
Nö, das stimmt. Also ich habe da auch ehrlich gesagt nur auf die deutschen Spiele geguckt. Wurde vorhin mal einmal darauf hingewiesen, dass Liverpool gegen PSG ja schon auch einfach wild war. Was ich aber viel wilder an dieser Statistik finde, 27-2 Torschüsse, aber wie du aus PSG-Sicht aus 27 Torschüssen nur 1,7 Ex-Goals holen kannst, das ist halt auch ein bisschen fragwürdig, ne? So, wenn du dann halt aus jeder Lebenslage einfach draufballerst, gut, dann hast du auf der anderen Seite halt immer noch einen Alisson Becker und der ist auch kein schlechter.
Der hat aber auch, also auch da habe ich natürlich nur ein bisschen Highlights geguckt, der hat wirklich, also ich weiß, woher vielleicht diese 1,7 Ex-Goals kommen, weil da waren auch der ein oder andere Distanzschuss dabei, aber Alisson Becker, meine Fresse, hat da Dinger rausgekratzt, das war schon wow. Vor allem Alisson Becker ist für mich auch so ein Torwart. Ich weiß, eigentlich schwimmt der nicht unterm Radar. Für mich schwimmt der trotzdem unterm Radar, weil ich ihn jetzt nicht Woche für Woche sehe, aber dann immer mal wieder so eben diese Champions League-Auftritte mitbekommen. Der ist aktuell für mich mit einer der Besten der Welt. Das ist unfassbar, was der gestern gegen Paris rausgeholt hat. Und ich glaube auch viele, wenn du jetzt mal rausgehen würdest und sagst, ja, wer ist denn aktuell der beste Torwart der Welt? Ich glaube, wenige werden Alisson Becker sagen, aber trotzdem, es müssten eigentlich mehr über den sprechen. Also merkt euch den Namen da draußen.
Ja, finde ich sogar ein gutes Thema, weil, ist aktuell schon schwierig, da jetzt gerade drüber zu reden, weil es gibt nicht so diesen einen Standout-Keeper. Vor 5 Jahren hättest du gefragt, wenn du am 6. März 2025 drüber reden musst, wer wird der beste Keeper der Welt sein? Ja, easy, Gianluigi Donnarumma, so, der war damals ja schon Shootingstar, aber der hat sich halt auch nicht krass weiterentwickelt. Ja, und also dann wird es schon irgendwann schwierig. Also Alisson ist da definitiv zu nennen. Und deswegen, den gebe ich ihm auf jeden Fall.
Gut. Klappt mal das Fußballbuch zu oder hast du noch was?
Nö, jetzt können wir es sehr, sehr gerne zuklappen.
Dann lass uns einmal rüberschauen über den Teich. Und ich lasse da wirklich nichts mehr drauf kommen. Ich mag die Mavericks nicht, aber das wünschst du keinem Fan, was die Dallas Mavericks gerade durchmachen. Weil nachdem sich Luka Doncic für die Lakers entschieden hat, oder was heißt entschieden hat, nachdem Luka Doncic nachdem Luka Doncic rausgemobbt worden ist, sich Anthony Davis in seinem ersten Spiel verletzt hat, hat sich Kyrie Irving vor 2 Tagen das Kreuzband gerissen. Und also nochmal, ich probiere das jetzt mal in Fußball-Terms zusammenzufassen für alle diejenigen, die mit der NBA nie so viel zu tun hatten. Also wir nehmen den FC Bayern München. Luka Doncic ist in diesem Fall Musiala, der wirklich für nichts getradet wird. Natürlich, du bekommst ein bisschen Gegenwert. Der Spieler, der kommt, verletzt sich
Julian
sofort.
Brandt. Du kriegst ja, Julian Brandt.
Genau, nehmen wir Julian Brandt, bekommst Julian Brandt, der verletzt sich sofort in seinem ersten Spiel. Und jetzt vor 2 Tagen reißt sich Harry Kane das Kreuzband und die Bayern sind plötzlich nicht mehr Titelfavorit, sondern gut, in der NBA kannst du nicht absteigen, aber dümpeln im Mittelfeld rum. Das ist aktuell der letzte Monat der Dallas Mavericks-Fans und also sie können einem nur leid tun.
Ja, weil also wie willst du da durch? So, natürlich, wir erleben viele geschundene Fanseelen, auch aktuell in Deutschland. So, guck mal in Richtung Schalke, guck mal in Richtung Hertha. Aber wenn du wirklich auf diese Mavs hoffst oder gehofft hast, weil sie ja auch wirklich kein schlechtes Team eigentlich zusammen hatten, dann innerhalb von einem Monat so auseinandergenommen zu werden. Aber also, da muss doch irgendjemand was Böses planen, oder? Also, das geht doch gar nicht.
Schwarze Magie oder so. Da hat irgendjemand Karten gelegt und dann ist da was Falsches rausgekommen. Also seitdem ich die NBA verfolge, ich habe so etwas noch nie gesehen. Wie ein Team, und ja, für mich waren sie ein Contender. Das war ein Team, das um den Titel mitgespielt hat. Wie die es wirklich geschafft haben, innerhalb von 30 Tagen, also von einem der besten Teams der Liga zu einem absoluten Mittelmaß, sage ich Mittelmaß, zu einem der schwächsten Teams zur Liga zu werden, weil du dich zweimal einfach mit Verletzungen irgendwie umherschlagen musst. Ey, für Kyrie ist das, ich habe es immer noch nicht geschafft, mir diese Szene anzugucken, weil ich sie immer wegswipe, weil ich das, also ich möchte, ich will sie, ich kann sowas auch einfach schlecht sehen, wenn da so ein Knie irgendwie komisch wegknickt, aber es soll nicht gut ausgesehen haben. Der wird auf jeden Fall auch ein bisschen länger in der neuen Saison fehlen. Nochmal, ist nicht mehr der Jüngste, wenn sich so einer das Kreuzband reißt, ist das immer kacke. Und der war diese Saison wirklich nochmal auf einem Niveau, was ihm viele auch nicht zugetraut haben. Das mit Anthony Davis, ja, über den Trade wurde viel geredet, aber das hätte sehr sicher funktioniert. Also hättest du Kyrie und Anthony Davis zusammengepackt, die wären sehr, sehr gut gewesen. Und dass du das dann anhand von zwei so dummen Verletzungen einfach nicht sehen wirst. Weil mein Take ist, ich glaube nicht, dass wir beide jemals für die Dallas Mavericks spielen sehen. Ich glaube, dass entweder der nächste große Move in der Offseason passiert. Ja, ich, keine Ahnung. Ja. Nochmal, wenn sich so ein alter Spieler das Kreuzband reißt, da weißt du nie, wie der zurückkommt, wann der zurückkommt. Deswegen, also tut's mir extrem weh als Basketballfan, weil ich es gerne gesehen hätte. Und ich möchte gar nicht wissen, wie sich Dallas Mavericks-Fans gerade fühlen. Wovon es ja wahrscheinlich ein, zwei in Deutschland gibt aufgrund der Dirk-Ära. Das muss tough sein.
Ja, ach, natürlich. So, das glaube ich schon, dass es extrem wehtut, vor allem, weil es ja auch einfach ein heftiger Downfall gerade ist. Ne? Also die sind schon auf Platz 10 im Westen einmal runter.
Die werden durchgereicht.
Ich fürchte halt auch. Und ich glaube auch ehrlich, dass das nicht mehr lange dauern wird. Und dann sitzt sie halt auch komplett raus aus jeglichen Playoff-Träumen und Hoffnungen. Weil also jetzt gerade schwimmen sie da dann halt noch so in dem Gefilde zwischen Platz 8 und Platz 10, wo alle bei 32, 33 Siegen chillen. Aber die letzten Wochen laufen dann einfach nicht gut. Und da ist dann halt auch so ein bisschen die Frage, gut, wer soll denn da das Ruder jetzt wieder rumreißen? Ja, ich weiß jetzt nicht. Aber klar, also irgendwann werden die Suns und die Trailblazers auch kommen, auch wenn es jetzt nicht die Überteams sind.
Aber darum geht es jetzt gar nicht mehr. Also denen ist es scheißegal, ob sie auf 10, auf 9 oder auf 11 reinlaufen. Die sind von einem... Nochmal, es ist wie die Bayern waren Erste, haben um die Meisterschaft mitgespielt und jetzt sind die Bayern plötzlich Zehnter. Und es wird in dieser Saison nichts mehr drum gehen. Und in der NBA, mein Gott, da geht es nicht drum, irgendwie Fünfte zu werden, um am Ende Champions League zu spielen. Da geht es drum, du baust dieses Team, um einen Titel zu gewinnen. Und dieses Team wurde dafür gebaut, einen Titel zu gewinnen. Und auch darüber haben wir schon häufig in diesem Podcast geredet. Es geht um Championship-Fenster. Du hast nur eine gewisse Anzahl an Jahren mit diesem Team, um eben ganz, ganz oben zu competen. Und Dallas ist aktuell in dieser Phase. Und dann musst du die probieren zu melken. Und das ist für die heartbreaking. Weil es wird in diesem Jahr nichts mit dem Titel. Und ich glaube auch, dass es dann leider auf die kommenden Jahre nichts mit dem Titel für die Mavs wird. Und dann sind wir wieder beim Trade-Thema. Damit ging's los. Luca und LeBron, surprise, surprise, funktionieren immer besser zusammen. Wer hätte das denn gedacht, dass zwei sehr, sehr gute Basketballer miteinander gut spielen? Ja, deswegen, also als Mavericks-Fan, das musst du dir ja auch mal vorstellen, ne? Du siehst da deinen ehemaligen Superstar, der langsam auch einfach wieder in Fahrt kommt, siehst du bei den Lakers, die mit einer der besten Teams aktuell sind, die gewinnen gefühlt jedes Spiel. LeBron James, der 50.000. Punkt jetzt vor zwei Nächten gemacht. Mhm. Das ist eine unfassbare Statistik, aber auch, weil Luca eben immer mehr ins Rollen kommt und dein eigenes Team wird einfach durchgereicht und deine beiden Superstars sind verletzt. Herzlich willkommen.
Ich habe halt auch irgendwie das Gefühl, also gut, es wird mich trügen, aber gefühlt ist sein 40.000. Punkt noch gar nicht so ewig her.
Ist relativ einfach zu erklären, der 40.000. Punkt war quasi nur die Regular Season und der 50.000. Punkt, da sind die Playoffs noch mit eingerechnet, von denen LeBron auch noch ein bisschen was gespielt hat. Das ist immer bei der NBA mit ihren Stats. Fair. Also die machen sich die Welt schon auch, wie sie ihnen gefällt, weil du quasi einmal die Playoffs mit reinrechnest und einmal nicht. Aber trotzdem, 50.000 Punkte sind crazy.
Ja, also das ist wirklich eine ganze Menge und da kann man nur seinen Hut vorziehen. Ey, und wer weiß, so vielleicht ist das ja auch einfach das, was ein Luca dann jetzt gerade gebraucht hat, dann neben einem LeBron aufzulaufen, weil ihm wird ja schon auch immer so ein bisschen was mit Gewichtsproblemen nachgesagt und hier, dass er dann auch gerne mal ein Bierchen trinkt. Vielleicht braucht er dann halt so einen High-Performance-Athlete-Athlete-Sweat, neben ihm, damit er sich halt auch da hochzieht und dann auch eine absolute Vollblutmaschine wird. So, und dann ist die Zukunft der Lakers auf jeden Fall in gesicherten Händen. So, und nach wie vor, ne, für die ist das eine absolute Goldgrube gewesen. Seitdem 7 Spiele in Folge gerade gewonnen und das ist halt einfach nicht normal. Die klettern die Tabelle weiter hoch und bald sehe ich es auch kommen. Ja gut, okay, OKC wird diese Saison nicht mehr einzuholen sein, aber also ein Titel ist drin für die Lakers dieses Jahr.
Safe. Also und für mich ist es gar nicht dieses sich an LeBron hochziehen, für mich ist es dieses, okay, Luca ist locked in und möchte mal zeigen, dass er eben nicht 1-2 Kilo zu viel hat und vielleicht nicht immer 1-2 Biers trinkt oder am Shisha-Schlauch zieht, sondern einfach zeigt, man, ey, wenn ich will, dann bin ich der Beste. Und nochmal, davon sind wir aktuell noch entfernt. Der spielt gut, aber er spielt noch nicht diesen Prime-Basketball, den er jetzt gerade in den letzten Saisons immer mal wieder gezeigt hat. Und Eigentor der Mavs, Eigentor der Liga, diesen Luca vielleicht heraufzubeschwören und eine Goldgrube, wie du es genannt hast, für die Lakers, die werden in diesem Jahr auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden, wenn es um den Titel geht. Aber auch das macht jetzt diese ganze Situation so spannend, ne? Weil mit den Mavericks fällt für mich ein Überteam raus, weil wenn die gesund wären, dann wären die auch für einen Titel gebaut. Jetzt bleiben da noch die Lakers übrig. OKC wird gut sein im Westen, aber es gibt nicht dieses eine Überteam, wo du sagst, okay, die werden es auf jeden Fall schaffen und gerade mit diesen Storylines. Ne? Stell dir vor, LeBron James und Luca holt seinen ersten Ring, LeBron dann seinen 5. Also das ist quasi alles angerichtet für geisterkranke Playoffs in der NBA. Ich bin maximal hyped.
Ja, definitiv. Und dann kommen natürlich noch die glorreichen Warriors dazu, ne? Also die Warriors, die jetzt auch schon wieder 2 Dinger in Folge gewonnen haben, so, die kommen natürlich. Und die Warriors, die machen es dieses Jahr nochmal.
Werde ich mich noch zu keinem Statement hinreißen, aber in meinem Kopf
rattert es natürlich schon. Wie weit geht's?
Also das steht und fällt. Jetzt Kuminga kommt noch zurück, der war jetzt lange Zeit raus. Wenn der so zurückkommt, wie er vor der Verletzung gespielt hat, dann habe ich vor den Lakers in den Playoffs Angst, ansonsten vor keinem Team.
Okay, na gut. Wann gehen die Playoffs los? Also müsste ja jetzt auch bald wieder soweit sein, ne?
Ja, also Ende März, Anfang April. Na, Ende März noch nicht ganz, aber April geht es dann meistens in die richtig heiße Phase. Aber nochmal, das habe ich ja schon letzte Woche gesagt, es macht gerade wieder extrem Spaß, weil jetzt, also ja. Es ist noch nicht Playoffs natürlich, aber die Spiele werden anders gespielt. Die Spiele werden mit einer anderen Ernsthaftigkeit gespielt. Es geht um was, es geht für viele Teams um was. Es wird wieder mehr getryhardet und das nicht nur im vierten Viertel, sondern quasi vom Tip-Off weg und das macht's. Also das reicht mir schon. Natürlich, die Playoffs an sich sind dann hinten raus wieder geil, aber es reicht mir jetzt schon, genau in dieser Phase einfach da die Teams zu haben, die wirklich competen. Es ist jetzt nicht mehr so dieses, du stellst dich auf den Court und dann werfst du ein, zwei Dinger hin und her und dann die letzten 10 Minuten wird full getryhardet, sondern es ist dieses, okay, du weißt, du musst diese Spiele gewinnen, um ein gutes Playoff-Seeding zu bekommen und das macht's für den Zuschauer natürlich auch viel, viel interessanter.
Ja, so ist es. Gut, mein magisches Buch für heute ist leer. Hast du noch was auf der Uhr?
Nee, ich habe Hunger. Deswegen passt das. Passt das auch ja, ganz gut.
Gut, dann machen wir es so. Ihr macht euch eine geile Woche und dann hören wir uns nächste Woche. Mal gucken, vielleicht gönnen wir uns ja einen kleinen Formel-1-Ausblick, weil geht ja wieder los. Oh, aber nächste Woche bin ich im Skiurlaub. Da müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Aber naja, wir werden einen Termin finden und bis dahin würde ich mal sagen, haltet die Ohren steif, wir hören uns.